Der Mensch war von Gott gedacht, dass er ein Wesen ist, eine Person ist, ein Mensch ist, der vollkommen in Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, dass Gott absolut gerecht ist und dass Gott, auch deshalb wird er auch die Gerechtigkeit genannt. Und Gott hat gesagt, ich schaffe den Menschen nach meinem Bild. Ich mache den Menschen so, wie ich bin. Also Gott ist absolut Gerechtigkeit, gerecht. Und dann schuf er den Menschen und er schuf ihn absolut gerecht und in Gerechtigkeit. Er stellte ihn fast buchstäblich auf eine Ebene mit sich selbst. In der Bibel steht geschrieben, als Gott den Menschen schuf, dann schuf er ihn ein klein wenig, ein bisschen, ein klein wenig. Die Betonung liegt da auf ein bisschen, klein wenig. Als er den Menschen schuf, ein klein wenig geringer als er selbst ist. Das betrifft seine Allgegenwart, seine Autorität und Macht, obwohl er Jesus gesagt hat, die Macht, die ich habe, die gebe ich euch. Aber er sagt, ein klein wenig, nur ein bisschen geringer seid ihr. Also Gott hat den Menschen auf eine Ebene mit sich buchstäblich gestellt. Wir sind unter seinem Schutz. Und er nannte den Menschen die Gerechtigkeit. Gott ist Gerechtigkeit, er ist gerecht. Und wir sind von Gott auch geschaffen worden als Wesen der Gerechtigkeit. An anderer Stelle der Bibel heißt es, als er uns schuf, wir wurden eine Pflanzung des Herrn. Wir waren eine Pflanzung von Gerechtigkeit. Gott hat uns wenig, ein klein bisschen geringer geschaffen als sich selbst. Adam und Eva waren vollkommen und sie waren Gottes Gerechtigkeit. Wenn du in die Bibel schaust und Adam und Eva ansiehst, wie sie ihren Alltag lebten, dann war das schon sehr interessant und spannend. Sie hatten von Gott den Auftrag, die Erde zu beherrschen oder zu herrschen über die Erde. Und zwar sprach Gott in Form von bewachen, bewahren, die Schöpfung auch zu bewahren. Adam und Eva hatten die Aufgabe, alles, was geschaffen wurde, mit Namen zu versehen. Und sie gaben allem Namen. Ich habe die Tage eine Karikatur gesehen, fand ich sehr lustig, witzig irgendwie. Da war jemand mit so einer Tauchmaske und mit dem Schlauch nach oben an die Luft. Und dann guckt dieser jemand, der da in dieser Glocke über seinem Kopf sitzt, guckt die Fische an. Und der Kommentar dazu war, Adam bei der Namensgebung. Adam bei der Namensgebung, hat sich die Fische angeguckt, den nennen wir ein Hai, das nennen wir ein Piranha, den nennen wir so, wie auch immer. Also Adam bei der Namensgebung. Also, und dann wissen wir, wenn du das anschaust, Gott und Adam und Eva, sie waren jeden Tag zusammen. Sie haben sich zusammen in den Schatten der Bäume gesetzt, sie haben Gespräche miteinander geführt. Es war absolut super tolle Gemeinschaft. Es war Frieden und Gott liebte es, mit den Menschen so zu leben. Gott liebte es, mit ihnen zusammen zu sein. Und die Menschen liebten es, absolut mit Gott zusammen zu sein. Er war nicht nur ein Gast, er war ihr Vater. Sie waren bei ihm zu Hause. Sie wussten, hier bin ich geborgen, hier bin ich sicher. Sie waren Gottes Gerechtigkeit, vollkommen in all ihren Wegen. Aber dann wissen wir natürlich, auch aus der Geschichte der Menschheit, dass eines Tages Satan kam und sagte, hör mal zu, Adam, Eva. Er sprach ja vor allem mit Eva. Er hat gedacht, mit der habe ich ein leichteres Spiel, was sich ja dann auch bewies in dem Fall, was in der heutigen Zeit nicht immer so der Fall ist. Heute ist der Eva manchmal stabiler als der Adam. Aber auf jeden Fall, der Teufel kommt, weißt du, Eva, ich muss dir mal was sagen, Eva. Dieser Gott, der mit jedem Tag mit euch im Garten spazieren geht, mit dem ihr sitzt, mit dem ihr esst, mit dem es euch gut geht, dieser Gott Das ist eine ganz linke Type. Der will euch dumm halten. Der will euch klein halten. Der will, dass ihr immer irgendwie unter einer Fuchtel steht. Was meint ihr denn, warum er gesagt hat, du sollst nicht von diesem Baum essen, von der Frucht dieses Baumes? Das hat er gesagt. Ganz einfach, er will euch klein und dumm halten. Und Eva sagt, leuchtet mir irgendwie ein. Du musst mal vorstellen, Adam und Eva, sie waren voll der Herrlichkeit Gottes. Sie waren so in Gottes Herrlichkeit gekleidet, ja so, denn die Bibel spricht gekleidet in Herrlichkeit. Sie waren so gekleidet in Gottes Herrlichkeit, die haben nicht mal gemerkt, dass sie nackt waren. Weil das war nicht, worum es ging. Heute geht es ja in unserer Gesellschaft nur darum, was können wir noch nackt sehen? Es hat sich alles verkehrt seit dem Sündenfall. Kleine Kinder, die vor ihren Großvätern nicht mehr sicher sind, man sie schützen muss, weil sie sonst vielleicht in Missbrauch hineingeraten und dergleichen. Adam und Eva, sie hatten Harmonie und Frieden. Aber Satan sagte, du, Eva, ich kann dir mal Folgendes sagen. Iss von dieser Frucht und du wirst es feststellen, dass Gott ein Lügner ist. Du wirst feststellen, dass Gott dir was Gutes vorenthält. Und du wirst merken, wie schlau du werden wirst. Und ich weiß nicht, was der Adam die ganze Zeit machte. Er schwieg irgendwie. Obwohl er ja das als erster gehört hatte von Gott. Du sollst darüber wachen, dass alles in seiner Ordnung ist. Ich gebe dir einen freien Willen. Du kannst entscheiden, für Gutes oder das Böse zu leben. Du kannst dich entscheiden, mit mir zu leben oder dich in Zweifel und Unglauben hineinbringen zu lassen. So auf jeden Fall. Eva nimmt und isst. Sie gibt ihrem Mann. Er denkt, Eva steht noch. Beiß ich auch mal rein. Und mit einem Schlag, von einer Sekunde zur anderen, war die Herrlichkeit Gottes verschwunden aus ihrem Leben. Der Lichtglanz Gottes war nicht mehr da. Dieses Leben in der geistlichen Welt war nicht mehr da. Auf einmal waren sie voll nur irdisch. Und Adam zu Eva, oh Gott, wie siehst du denn aus? Nackt. Und Eva sagt, wie siehst du denn aus, Adam? Fürchterlich. Und dann hatten sie Angst. Gott kommt und sagt, hallo, wo seid ihr? Und Adam hat sich im Baum versteckt. Gott ruft, Adam! Und beide, sie waren im Baum versteckt. Überleg mal, die beiden klettern auf den Baum, verstecken sich oben, denken, da findet Gott uns nicht. Kennst du, ne, Kinder, Mäuschenpiep? Adam, wo bist du? Hier. Ja, was machst denn du auf dem Baum? Ich habe dich gehört, ich habe deine Schritte gehört und ich habe auch deine Stimme gehört und ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich hatte Angst. Gott sagt, wieso hast du auf einmal Angst? Wir sind doch jeden Tag zusammen. Wir essen jeden Tag zusammen, wir lachen jeden Tag zusammen, wir freuen uns jeden Tag zusammen. Wir sind doch bisher ein unschlagbares Team gewesen. Adam, was ist los? Ich habe gegessen, ich war's aber nicht. Eva, da geht das ganze Theater los. Belogen, nach Strich und Faden vom Teufel belogen. Ihr werdet schlauer sein. Danach wurden sie strohdumm. Und ewig leben? Der hebräische Text sagt, an dem Tag, wenn ihr davon esst, wirst du sterbend sterben. Das heißt, ein Todesprozess in deinem Körper wird anfangen, in Gang zu kommen. Wir wissen, die ersten Menschen wurden noch so an die 1000 Jahre fast alt. Ich meine, Adam lebte bis kurz vor der Sintflut. Das muss man sich mal anschauen. So, verstehst du, diese Verheißung, dieses Versprechen vom Teufel, ihr werdet super schlau. ihr werdet wirklich die Superintelligenzia werden. Stimmte gar nicht. Danach verloren sie die Gemeinschaft mit Gott. Sie hatten Misstrauen gegeneinander. Sie fingen an, sich anzuklagen, anzugreifen. Ihre ersten beiden Söhne, der eine beging einen Mord. Schon das Dilemma ging los. Hallo, hattest du nicht Teufel versprochen, es wird mir gut gehen? Teufel, hattest du nicht versprochen, mein Leben wird dann erst richtig zur Blüte kommen? Teufel, hast du nicht gesagt, wenn ich los von Gott bin, wenn ich mir nichts mehr von Gott sagen muss, wenn ich nicht mehr unter seiner Herrschaft bin, Teufel, hast du nicht gesagt, dass ich dann wirklich der Superheld auf diesem Planeten bin? Teufel, du hast mich belogen. Was sagt der Teufel? Selber schuld, wenn du so doof bist. Und das macht er heute genauso. Er erzählt dir, dass es ohne Gott besser geht, dass man Gott nicht braucht. Und er findet tatsächlich auf diesem Planeten genug dumme, doofe Leute, die ihm glauben. Genau wie damals. Genau wie damals. Weil die Bibel sagt, wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, Gott sagt, das ist ein Tor, das ist ein Dummkopf. Denn an der Schöpfung und an allem, was du siehst um dich herum, kann man wahrnehmen, es gibt einen Gott. Man kann nur töricht sein, wenn man hergeht und sagt, es gibt keinen Gott. Aber es war zu spät. Adam und Eva haben ja nicht nur sich entschieden, wir essen mal von der Frucht, sondern an dem Tag, als sie von der Frucht aßen, gingen sie einen ganz legalen Vertrag mit Satan ein. Bisher waren sie in einem Bündnis mit Gott. Aber sie sagten, wir glauben, Gott wird uns was vorenthalten, Gott, wir wollen uns doch lieber auf die Seite Satans schlagen. Und sie gingen an diesem Tag ein Bündnis mit Satan ein. Von da an war das Bündnis zwischen dem Menschen und Gott zerbrochen. Es existierte nicht mehr. Es war ein Ehebruch, wie ein Ehebruch, eine Scheidung, es war eine Trennung. Unabdinglich, von dir, Gott, sage ich mich los und dem Teufel glaube ich jetzt. Und sie glaubten ihm und sie gingen einen Vertrag mit Satan ein. Nicht nur, dass sie den Vertrag annahmen, sondern in dem Moment nahmen sie die Wesensart Satans an. Bisher hatten sie die Wesensart Gottes. Sie waren Menschen, die man Gerechtigkeit nannte. Menschen, die man nannte, in Herrlichkeit gekleidet. Man nannte sie klein bisschen weniger nur als Gott. Mit Autorität und Vollmacht ausgestattete Menschen. Und jetzt waren sie Menschen, in deren Charakter, in deren Wesen Bösartigkeit, Ungehorsam, Unfrieden, Streit, Zank ihren Charakter anfing zu prägen. Und wir wissen, selbst die ersten Brüder, ich sagte es, bis hin zum Mord. Und Jesus erklärt ein paar tausend Jahre später, als er auf dieser Erde ist, den Menschen, die nicht an Gott nachfolgen, die nicht ihren Weg mit Gott gehen, er erklärt ihnen ganz klar und deutlich in Johannes 8, 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters, die tut ihr. Woran weiß man, dass ihr vom Teufel seid? Weil ihr das tut, was der Teufel tut. Weil ihr seinen Lebensstil, seine Art habt. Deshalb seid ihr Kinder des Teufels. Der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an. Er stand nicht in der Wahrheit, haben Adam und Eva zu spät gemerkt. Weil keine Wahrheit in ihm ist, der Teufel kann nicht die Wahrheit sprechen. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Deshalb sind Menschen in ihrem Leben auf dem Kurs von Lüge, Betrug, Hinterlistigkeit und all diese Dinge. Mord, Zwietracht, Neid, Zank. Warum? Weil der Mensch das Wesen Satans in sich trägt. Adam hat uns das vererbt. In Römer 5, 19 heißt es, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, das war nämlich Adam, erklärt er in Römer 5, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt wurden. Durch den einen Ungehorsam, durch Adam und Evas Ungehorsam wurden alle Menschen, bisher waren sie Herrlichkeit und jetzt wurden sie in die Stellung von Sündern, von Zielverfehlern gesetzt. Das Wort Sünder ist ja Hamaton, Sünde Hamartia, das bedeutet Zielverfehlung. Und wenn du ohne Gott lebst, dann lebst du immer unter Zielverfehlung. Du gibst dir vielleicht die beste Mühe für einen guten Lebensstil. Du gibst dir vielleicht die beste Mühe, nett und freundlich zu sein. Aber irgendwie klappt das nicht. Du verfehlst das Ziel. Das ist Hamartia. Das steht in unserer Bibel mit Sünde. Hamartia. Du verfehlst dein Ziel. Trotz vieler Bemühungen. Der Mensch von Gott entfremdet, die Herrlichkeit verloren, Gerechtigkeit wurde er nicht mehr genannt, sondern von jetzt an hieß er der Sohn der Ungerechtigkeit. Genau das Gegenteil. Der Mensch der Ungerechtigkeit. Gott ist Gerechtigkeit, Satan ist Ungerechtigkeit. Sie hatten jetzt sein Wesen, seine Natur. Sie wurden, so wie sie vorher ein Geist mit Gott waren, eines Geistes mit Gott waren, so waren sie jetzt eines Geistes mit ihrem neuen Herrn, mit Satan. Aber es musste ein Weg zur Wiederherstellung des Status der Gerechtigkeit gefunden werden. Gott hätte sagen können, okay, ihr habt mir den Rücken gekehrt, ihr habt mich verraten, dann seht zu, wie ihr klarkommt. Aber Gott hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Der Irrtum, der in der Gesellschaft, der manchmal verbreitet wird, ist, wir sind alle Kinder Gottes. Das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Kinder Gottes sind die, die ihr Leben Christus übergeben. Alles andere sind keine Kinder Gottes, sind Geschöpfe Gottes, aber keine Kinder. Es musste ein Weg zur Wiederherstellung dieses Status der Gerechtigkeit gefunden werden. Es gab ein Problem. Die ewigen Gesetze besagen, der Preis, um diesen Status wiederherzustellen, der Preis dafür ist, dass ein ganz gerechter Mensch sein Blut dafür vergießt. Das Blut eines Gerechten muss fließen, eines Menschen, der nie sündigt, der nie lügt, eines Menschen, der so lebt wie Gott. So Adam und Eva lebten vorher wie Gott. Und jetzt konntest du dich natürlich umschauen. Wo gibt es so einen Menschen, der so gerecht ist wie Gott, der Gerechtigkeit genannt werden kann? Wen kannst du auf dieser Erde Gerechtigkeit nennen, wenn du die Menschen anschaust? Dann sagst du, sie sind voller Ungerechtigkeit, aber nicht Gerechtigkeit. Und die ewigen Gesetze sagen, der Preis, um Menschen in diesen Status der Gerechtigkeit zurückzubringen, dieser Preis ist das Blut eines Gerechten, eines, der total in Gerechtigkeit lebt. Gott muss sich an diese Gesetze halten. Es sind ewige Gesetze, sonst wäre er selbst ungerecht und würde auch der Verdammnis verfallen. Satan fordert ebenso die Einhaltung dieser Gesetze, da ist ja der Vertrag mit Adam. Wenn Gott sagt, ich schaffe einen Weg für die Menschen, ich erkläre sie wieder für gerecht, dann sagt Satan, geht nicht, ich habe einen Bund mit diesen Menschen, durch Adam. Die gehören mir, die Menschheit und ich. Wir sind verheiratet miteinander. Wir sind ein Team. Nicht mehr du, Gott, mit Adam und dem Menschen ein Team. Jetzt sind Satan. Satan sagt, weißt du, Gott, ich und die Menschen, wir sind ein Team. Und wir werden das, was du geschaffen hast und was der Mensch bewachen und bebauen sollte, wir werden das zerstören. Ich will dir ins Angesicht sagen, sagt der Teufel, Gott, ich werde deine Werke zerstören, ich werde sie vernichten. Satan fordert die Einhaltung dieser Gesetze. Sagte Römer 5,19, durch des einen Ungehorsam kam die Ungerechtigkeit und die Stellung oder wurden die ganze Menschheit in Stellung von Sündern versetzt. Das Problem allerdings, es gibt keinen gerechten Menschen, jemanden, der der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Man konnte, und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann stellst du fest, da wurden manche Menschen gesagt, zum Beispiel von Hiob, er ist so gerecht, keiner ist so gerecht wie mein Hiob. Obwohl Hiob dann später erklärt, dass er gar keine Beziehung zu Gott hatte, sondern dass er nur vom Hörensagen lebte und sich bemühte, Gott zu sein. Gott sagt nicht, dass er die Gerechtigkeit ist, aber er bemühte sich, gerecht zu leben. Es musste also ein Opfer geschehen. Gott hat, da diese ewigen Gesetze besagen, dass Blut fließen muss für Tilgung von Sünden, da aber kein gerechter Mensch gefunden wurde auf der Erde, der das erfüllen konnte, hat Gott einen Ausweg gefunden im Alten Testament und zur Zeit des Alten Testaments, in den Opferungen des Alten Testaments, dass jemand seine Hand auf ein Tier legen konnte und seine Schuld wurde übertragen und dieses Tier starb dann für die Schuld dieses Menschen. So wurde dem Satan Einfluss genommen, dass der Mensch nicht total in dem Terror des Teufels unterging und aber auch vorübergehend der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wurde. Die Opferungen des Alten Testaments und aber der Hebräerbrief im Neuen Testament erklärt sehr eindeutig und sehr nachhaltig. Er sagt, das Blut von Tieren, das kann keine Sünden auslöschen. Das Blut von Tieren kann nur bedecken. Ich hätte fast gesagt, Schwamm drüber, das kann nur bedecken, das ist eine vorübergehende Sache, aber dadurch ist das Problem, die Sünde auszutilgen, das ist nicht gelöst. Und so fand im Himmel eine Ratsversammlung statt. Da saßen sie nun, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Und sie berieten miteinander, was wollen wir tun, wie wollen wir die Sache angehen? Und man kam zu dem Schluss, es gibt nur einen Weg, um dieser Sache zu begegnen und den Menschen wieder zurück in den Status von Gerechtigkeit zu bringen. Jemand von uns muss als Mensch auf die Erde. Er muss als Mensch auf die Erde und er muss sich verpflichten, total gerecht zu leben wie Gott. Keine Ungerechtigkeit zu begehen, keine Sünde zu begehen. Allerdings muss man, und so war das ja auch klar, wenn einer von uns da runtergeht auf diese Erde, wenn da einer von uns runtergeht, dann wird er nicht in Autorität und Macht Gottes stehen, dann wird er ein Mensch sein wie andere Menschen. Mit selben Versuchungen, mit Schwachheiten, mit Angriffen des Teufels, er wird als Mensch versucht werden. Und Jesus sagt, er wird gehen. Jesus sagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Und mein Vater, sagt Jesus, als er dann auf der Erde war, mein Vater hat mir gesagt, Junge, Sohn, du hast die Autorität, dein Leben wirklich zu geben oder dein Leben zu nehmen. Das heißt, abzuhauen und nicht am Kreuz zu sterben. Sohn, diese Wahl hast du. Erinnert mich fast so ein bisschen an Baum von Erkenntnis des Guten und Bösen und den Baum des Lebens. Du kannst dich entscheiden, Sohn. Und Jesus, als er in Gethsemane ist und diese drohende Wolke der Sünden und der Krankheiten aller Menschen wie eine finstere Wand auf ihn zukommt und er weiß, es ist nicht mehr lange, dann bin ich in absolute Finsternis gestürzt, nicht wegen meiner Schuld, nicht wegen meiner Sünde, sondern wegen der Sünde der Menschen, die auf dieser Erde, auf diesem Globus gelebt haben, leben und in Zukunft leben werden. Und Jesus hat eine Riesenangst. Wenn du ins Griechische schaust, dann sagt er betete dort und er war in voller Phobie. Er hatte Angst. Und dann ruft er aus, Vater, wenn es irgend möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir. Ich glaube, mit anderen Worten sagte, ich glaube, ich hau doch ab. Ich gehe zurück. Warum sollte ich für diese Menschen sterben? Ich bin 3,5 Jahre unter ihnen gewesen mit Zeichen und Wundern. Und wenn ich was Gutes tat, dann wollten sie mich steinigen. Wenn ich ihnen die Wahrheit predigte, dann wollten sie mich vom Berghang stürzen. Dann haben sie mich Dämon genannt, dann haben sie mich Lügner genannt, dann haben sie mich genannt Freund von Zöllnern und Sündern. Von Huren, Freund dieser Menschen, ein Freund vom Abschaum. Warum sollte ich mein Leben für solche geben? Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Aber dann sagt er, stopp. Dazu bin ich an die Welt gekommen. Deshalb bin ich ein Mensch geworden. Vater, dein Wille. Das Wille im Deutsch, im Griechischen nicht so, ich will, dass du tust. Wille im Griechischen ist das Ziel, die Vorstellung der Erfüllung, des Endes. Vater, deine und meine Vorstellung, sie soll geschehen. Dein Plan soll geschehen. Und Jesus sagt am Schluss, kann mich jemand unter euch irgendeiner Sünde bezichtigen? Kann irgendeiner sagen, ich habe gesündigt? Alle sagten, nein, keiner. Du hast absolut als Gerechter gelebt. Absolut. Du hast als Gerechter gelebt. Nein, wir können dich keine Sünde bezichtigen. Das können wir nicht. Und Jesus starb am Kreuz von Golgatha. Jesus, der Gerechte, der sich verpflichtet hat, in Gerechtigkeit zu leben und den geforderten Preis, das Blut eines Gerechten, zu bezahlen. Er sagte, als er kam, ich bin gekommen, oh Gott, deinen Willen zu tun. Und deinen Willen tue ich gern. Und dann starb er am Kreuz von Golgatha, lud all unsere Sünden, all unsere Krankheiten auf sich. Er starb für dich und mich, für uns. Nur zu einem Zweck, damit du und ich wieder Gerechtigkeit genannt werden können. Damit du und ich wieder auf die Ebene Gottes gestellt werden können. Damit du und ich wieder mit Gott leben können. Damit du und ich wieder Beziehung mit dem Vater haben können. Damit wir wieder dieses Wunderbare, was Adam und Eva kannten, auch wieder erleben dürfen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Im Alltag Gottes Stimme zu hören. Im Alltag mit ihm zu reden. Er redet mit mir, ich rede mit ihm. Gemeinschaft, Beziehung mit Gott zu haben. Gott sagt, ich möchte so gerne euer Vater sein. Ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Kinder, meine Söhne und Töchter sein, mit denen ich lebe. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, da hat er diesen neuen Weg geöffnet. Er hat Gerechtigkeit wieder etabliert und die Möglichkeit, dass Menschen wieder Gerechtigkeit Gottes genannt werden können. Das Ding ist nur, Gerechtigkeit kann man nur erben. Du kannst Gerechtigkeit Gottes nur erben. Es geht nicht. Man kriegt das nicht anders. Man kriegt Gerechtigkeit Gottes nur, indem man ein Testament eines Verstorbenen hat und in diesem Testament erklärt er, ob ich Gerechtigkeit bin oder nicht. In Hebräer 11, Vers 7 heißt es von Noah, der wird übrigens so genannt, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt oder voller Gottesfurcht, baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Überleg mal, was da steht. Noah glaubte Gott in allem. Er war da nicht wie Adam und Eva, die Gott anzweifelten, was er sagt. Nein, Noah war schon ein besonderer Mann. Er glaubte Gott in allem. Und deshalb sagt Gott, du bekommst das Erbe der Gerechtigkeit. Habt ihr das auch so bei euch? Das Erbe der Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist nicht durch Leistung und auch nicht käuflich zu erwerben. Durch Leistung kannst du auch keine Gerechtigkeit bekommen. Denn was sagt die Schrift? Der Versuch, all unser Versuch, Gerechtigkeit zu leben oder gerechtfertigt zu werden, egal wie sehr wir uns bemühen, wird niemals auf das Level von Gottes Gerechtigkeit kommen, sondern der beste Versuch, Gerechtigkeit zu sein, Gerechtigkeit zu leben, der beste Versuch sieht allemal immer noch aus wie ein voll beflecktes, beschmutztes Kleid. Und Gott sagt, du kannst Lauge nehmen, du kannst Isop nehmen, den Schwamm, du kannst damit waschen und an dir rumpolieren. Du kannst alles versuchen, um zu sagen,
Oh, ich stehe gut vor Gott da. Gott sagt, gib es auf. Du kommst niemals daran. Paulus sagt von sich, nach dem Gesetz war ich untadelig. Ich erfüllte das ganze Gesetz. Und was sagt er, als er Jesus begegnet? All meine Leistung, meine Herkunft, mein Studium, meine Schulung, der beste Lehrer der damaligen Zeiten, Gamaliel, alles, was ich gelernt habe, all meine Frömmigkeit, die ich gelebt habe, er sagt, es ist wie Kot. Es ist wie Dreck. Ich komme damit nicht auf das Level Gottes. Ich halte die Gesetze. Und man bescheinigte dem Paulus, du bist ein Gesetzestreuer, du bist ein Gesetzeseinhalter. Er war ein Eiferer des Gesetzes. Und dann sieht er Jesus, dann sieht er den Herrn, wie er ihm erscheint. Und er sagt, ich komme nicht an das Level ran. Ich kann nicht Gottes Gerechtigkeit werden, trotz all meiner Mühen, trotz all meiner Bemühungen. Ich kann das nicht werden. Und deshalb sagt er, ich achte alles. Meine ganzen Leistungen, meine Frömmigkeit, meine Religiosität, ich achte es für Dreck. Ich habe jetzt Christus gewonnen. Ich habe Christus gefunden. Und ich habe jetzt Leben gefunden. Gerechtigkeit ist nicht durch Leistung zu erwerben, auch nicht käuflich. Jeder Mensch kann aber wieder vollkommen und gerecht werden. Das heißt Gerechtigkeit Gottes werden. Jeder Mensch kann wieder in dieses Level kommen. Du musst dir vorstellen, da ist Gott, so sagt es uns die Bibel, dann sind gleich da, fast auf gleicher Ebene, so sagt es der Grundtext, sind wir. Dann kommen die Engel sind unter uns, von Gott gesehen. Und unter die Engel, da ist die Dämon, das dämonische Reich. Als Adam und Eva in diese Welt kamen, dann waren sie wenig unter Gott. Als sie aber den Pakt mit Satan schlossen, fielen sie nicht nur unter die Engel, sondern sie fielen bis in die unterste Ebene, unterhalb von Dämonen. Und deshalb sagt die Bibel, sie sind unter der Herrschaft von Dämonen. Epheserbrief sagt, alle ungläubigen Menschen, ausnahmslos in dieser Welt, alle, die ohne Gott und ohne Christus leben, alle Menschen auf dieser Welt werden in ihren Gedanken beeinflusst und geführt durch Satan. Das humanistische Denken sträubt sich dagegen. Aber man kann auf die Palme gehen. Man kann sich darüber aufregen. Wer nicht mit Christus ist, ist unter der Herrschaft des Teufels. Ende aus. So hat Gott gesprochen. So der Mensch fiel unter diese Herrschaft. Dann kam Jesus, als er auf die Erde kam, und er begab sich auf seine Ebene nicht nur unter die Engel. Die Schrift sagt, er ging runter bis unter auf unsere Ebene. In das Territorium Satans, denn die Bibel sagt, Satan ist der Gott dieses Kosmos, dieser Erde, dieser Welt. Satan ist der Gott dieses Kosmos. Jesus bewegte sich bis auf unsere Ebene. Dort starb er. Dort zahlte er den Blutpreis. Dann fuhr er auf zum Vater. Und deshalb kann Paulus auch sagen, die wir zu Christus gehören und die wie der Gerechtigkeit Gottes geworden seid, ihr seid, die ihr zu Christus gehört, von neuem geboren seid, ihr seid mit ihm schon jetzt in die himmlischen Örter versetzt. Wieder wenig geringer als Gott. Das herrliche Vorrecht von Menschen, die Christus angehören. Hey, ich bin froh, ein Christ zu sein. Ich hätte fast gesagt, ich bin stolz, ein Christ zu sein. Nur ich habe das nicht geleistet, ich kann mir nichts drauf einbilden. Aber ich bin stolz auf meinen Gott, der mir einen Weg geschaffen hat. Der mir einen Weg geschaffen hat. Ich habe einen guten Vater. Jeder Mensch kann also wieder vollkommen und Gerechtigkeit Gottes werden. So, Jesus starb und dann wurde er wieder in die Ebene gesetzt. So, es ist also zurzeit so, dass der Vater Gott ein wenig geringer als Gott die Gläubigen, die zu Christus gehören. Dann kommt die ganze Engelwelt und dann kommt die dämonische Welt und darunter der gefallene Mensch. Und jeder Mensch, der gefallen ist, der ohne Gott ist, der ohne Jesus lebt, ohne die Tür zum Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Aber wer dort in dieser Ebene Jesus annimmt, der wird von Gott in die Ebene Gottes gebracht. Epheserbrief um mit Christus schon jetzt in diesem Leben zu herrschen. Satan hat deshalb über wiedergeborene, gläubige Menschen keine Macht. Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben über die gesamte Gewalt des Feindes, die ihr zu mir gehört. Das ist unser Vorrecht und unser Glück. Jeder Mensch kann also wieder vollkommen werden. Es geht allerdings nur über eine von dir und mir angenommene Erbschaft. Jesus hinterließ sein Testament. Er starb, ebnete den Weg. Er sagt, mein Opfer, durch mein Opfer habe ich alles bezahlt. Du kannst jetzt wieder, wenn du zu mir kommst, Gottes Gerechtigkeit werden. Das, als er starb, hinterließ er das in seinem Testament. Deshalb haben wir auch das Neue Testament bekommen. Und im Neuen Testament steht geschrieben, dass wir wieder in diesen Status zurückkommen. Es heißt nämlich in 2. Korinther 5, 21, den, also Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns, für dich und mich, zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hallo? Er hat Jesus zur Sünde gemacht. Jesus ging runter, lud unsere Schuld auf sich, damit wir keine Strafe mehr bekommen. Und Jesus sagt, der Erbschaftsvertrag oder die Erbschaftsbestimmung sieht folgendermaßen aus. Wer mich in sein Leben aufnimmt, mich zum Herrn macht, der wird wieder Gottes Gerechtigkeit und der bekommt ewiges Leben bei Gott und wird nicht in Ewigkeit im Feuersee landen, sprich Hölle. Er hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Römer 5, 19, da hatte ich erst schon mal den ersten Teil zitiert, ich lese es nochmal. Denn wie durch den des einen Menschen ungehorsam, nämlich Adam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Hallo? Beachte, was hier steht. Durch den Gehorsam des einen, da steht nicht durch meinen Gehorsam oder durch deinen Gehorsam. Wenn du versuchst, Gott zu gefallen aufgrund irgendeiner Leistung, kannst du Gerechtigkeit Gottes nicht bekommen. Das kriegt man nur umsonst, das kriegt man nur vererbt. Das kriegst du nur geerbt. Nur vererbt. Wenn du sagst, ich bemühe mich, ein guter Christ zu sein, dann kannst du nicht erben. Dann arbeitest du, dann schaffst du. Und da ist dieses Lager der Christen. Da sind die einen, die sich von Gott beschenken lassen und sagen, ich hab's nicht vollbracht, ich hab's nicht hingebracht, ich habe es nicht fertig gemacht. Herr, ich empfange gratis Gnade aus deiner Fülle, Gnade um Gnade und ich empfange von dir Gerechtigkeit. Und dann gibt's die anderen Leute, die die Bibel irgendwie vielleicht nicht richtig gelesen, nicht verstanden haben, wie auch immer, die sitzen da, Herr, ich glaube an dich, ich gehöre zu dir und ich werde mich anstrengen, damit ich vor dir angenehm bin. Das sind die beiden Lager. Ich bemühe mich, ein guter Christ zu sein. Wenn du das weiter versuchen willst, dich bemühen, ein guter Christ zu sein und diesen Krampf führen willst, kannst du nicht dein Erbe bekommen. Das Erbe ist gratis, Gottes Gerechtigkeit. Du bist Gottes Gerechtigkeit und das ist in seinem Erbschaftsvertrag so vorgesehen. Hallo? Du kannst das nicht kaufen. Kannst du nicht. Geht nicht. Unmöglich. Kommt, umsonst kriegt es, sagt Gott. Also durch den Gehorsam des einen, nicht durch deinen oder meinen Gehorsam, sondern durch seinen Gehorsam, durch ihn, weil er gehorsam war, nicht weil du gehorsam warst. Bist du denn heute immer gehorsam? Nein, nein, nein. Wir sind nicht immer gehorsam. Wir gehen sogar manches Mal gegen unsere Erkenntnis und entscheiden uns falsch und dagegen. Wir sind nicht gehorsam. Wenn es auf unseren Gehorsam hinginge, dann sehen wir wirklich alt aus. Wie sagt der Liederdichter in einem der Kirchenliederbücher? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts kann ich dazu beisteuern. Ich kann nichts dazu beisteuern, dass ich Gottes Gerechtigkeit werde. Das ist ein Geschenk. Und entweder wir nehmen es geschenkt oder wir kriegen es gar nicht. Es gibt keine andere Variante. Es gibt es nur als Geschenk.
Wenn wir die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass Jesus seine Gemeinde, die zu ihm gehören, auch seine Braut nennt. Deshalb sagt er manchmal, also wenn wir sehr fromm religiös sind, dann sprechen wir ja gar nicht mehr von Gläubigen. Manche sprechen nur noch von der Braut Christi. Ist okay, der Begriff stimmt nun mal, der steht in der Bibel. Wir sind die Braut Christi, die wir zu Christus gehören. Und Jesus wird unser Bräutigam genannt. Er hat sich eine Braut und er schafft sich eine Braut ohne Flecken und ohne Runzeln, ohne Fehler. Er schafft, beachte er, wer macht das? Er. Beachte, nicht ich schaffe mich ohne Flecken und Runzeln irgendwie hin. Hör's auf, du kriegst das nicht gebacken. Je mehr du es versuchst, umso größer kommt der Dreck hervor. Du meinst die Dreckschicht, die oben auf deinem Leben ist. Wenn du da rumpolierst, dann siehst du danach sauber aus. Ich sag dir, darunter kommt erstmal der wahre Dreck zum Vorschein. Und du sagst, wow, das muss ich wegmachen. Mach es weg, darunter ist noch mehr Dreck. Und egal wie lange du scheuerst, du wirst nur Dreck finden. Du wirst nur Dreck finden. Es gibt nur eine Variante. Ich muss eine kostenlose Erbschaft antreten. Ich habe nichts dazu getan. Jemand sagt, du kannst umsonst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, Geschenk. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Umsonst. Weißt du, was umsonst ist? Es kostet nichts für dich. Jemand anderem hat es etwas gekostet. Er hat bezahlt. Wenn wir das mal verstehen. Ja, er will, dass wir eine gute himmlische Braut sind, um es mal so zu sagen. Ich habe eine Geschichte gelesen, die möchte ich euch gerne vorlesen. Die ist mal im Englischen erschienen, in Reader's Digest, und zwar im Februar 1988. Es ist die Geschichte von Johnny Lingo. Ein Tourist war auf einer von mehreren Inseln im Pazifik angekommen. Er legte mit seiner Yacht an und suchte nun nach einem ortskundigen Führer. Er brauchte jemand, der ihm half, ein wenig zu fischen und einige Kuriositäten des Ortes zu kaufen. Er musste auch gut handeln können, um einen guten Preis für Perlen auszumachen. Nachdem er mit einigen Einheimischen gesprochen hatte, kam er zu einem kleinen Geschäft, das von einem Aussteiger aus Chicago geführt wurde. Johnny Lingo ist der richtige Mann für dich, sagte er. Wenn du fischen willst, weiß er, wo sie anbeißen. Wenn du Kuriositäten oder Perlen kaufen möchtest, kann er am besten handeln. Frag nach Johnny. Als er Johnny sagte, lachte einer der Jungs nebenan laut auf. Es war nicht das erste Mal, dass er Johnnys Namen hörte. Die anderen schmunzelten oder lachten. Sie hielten sich die Bäuchlein, weil der eine so lachen musste. Was ist so witzig an diesem Typen? Warum lacht ihr alle? Fragte er. Also, es ist so, sagte der Geschäftsinhaber. Johnny hat den Ruf, einer der besten Feilscher und einer der geschäftstüchtigsten und besten Fischer der ganzen Gegend zu sein. Hier auf der Insel werden die Frauen noch gegen eine Mitgift verheiratet. Als die Zeit für Johnny gekommen war, eine Frau zu erwerben, bezahlte er 8 Kühe für sie. 8 Kühe? Das ist eine Menge Geld für eine Frau, selbst wenn sie sehr schön ist, egal in welcher Kultur. Ja, das ist es ja gerade, warf der Aussteiger ein. Ich glaube nicht, dass einer behauptet, Sarah wäre hässlich. Doch sie ist ziemlich einfach und lässt beim Gehen immer die Schultern hängen. Im Übrigen hat keiner bisher mehr als 5 Kühe für eine Frau hier auf den Inseln bezahlt. Egal, wie schön sie auch war. Ich kenne ihren Vater. Der hatte schon befürchtet, sie würde als alte Jungfrau übrig bleiben. Die Vetter hatten ihrem Vater geraten, es doch mit 3 Kühen zu versuchen. Schließlich begnügte man sich mit 2, bis man schließlich sicher war, dass Johnny eine Kuh bezahlen würde. Und plötzlich kommt Johnny und bietet 8. Deshalb lachen alle, wenn sie daran denken, wie der Vater der Frau Johnny, den besten Händler der Inseln, rumgekriegt hat, 8 Kühe zu bezahlen. Nun sagte der Tourist, ich möchte fischen und Perlen kaufen. So fuhren sie am nächsten Tag hinüber auf die Insel, auf der Johnny und seine Frau lebten. Als der Tourist aus seinem Boot ausstieg, war da ein junger Mann, der ihm half. Als er ihm sagte, wen er sucht, reagierte dieser mit Respekt und sagte ihm, er würde ihn zu Johnnys Haus bringen. Johnny öffnete die Tür und bot ihn an, sich zu setzen. Kommst du von der anderen Insel? Fragte Johnny. Ja, sagte der Tourist. Reden Sie über mich auf der Insel dort? Fragte ihn Johnny. Ja, erzählte ihm der Urlauber. Reden Sie auch über meine Frau? Wollte Johnny wissen. Ein wenig. Was sagen Sie? Die Frage lockte ihn aus der Reserve. Man sagt, dass du 8 Kühe für deine Frau bezahlt hast. Pause. Man fragt sich, warum? Jeder auf der Insel weiß es? Ja, teilte er ihm mit. Wenn man über den Brautpreis spricht, wird man sich für alle Zeiten daran erinnern, dass Johnny Lingo 8 Kühe für Sarah bezahlt hat, sagte Johnny. Dann sah er sie. Sie kam in das Zimmer, um Blumen auf den Tisch zu stellen. Sie hielt einen Moment inne, lächelte Johnny zu und ging wieder. Sie war die schönste Frau, die er je gesehen hatte. Die aufrechten Schultern, das Strahlen ihres Gesichtes, das Funkeln in ihren Augen, das sanfte Lächeln, alles drückte eine innere Würde aus und niemand könnte ihr das Recht darauf absprechen. Als der Urlauber sich wieder umdrehte, schaute Johnny ihn an. Du bewunderst sie? Fragte Johnny. Sie ist wunderbar. Aber das ist nicht Sarah von der anderen Insel, antwortete er. Es gibt nur eine, antwortete Johnny. Ich hatte gehört, sie sei nicht schön und alle machen sich lustig über dich, weil ihr Vater dich übers Ohr gehauen hat. Meinst du, ich hätte zu viel bezahlt? Fragte er mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Nein. Aber wie kann sie so anders sein? Fragte sich der Tourist. Was bedeutet es für eine Frau, so sagte Johnny, zu wissen, dass ihr Mann den niedrigsten Preis für sie bezahlt hat? Wenn dann einmal alle Frauen beisammen sind, wird sicherlich eine damit angeben, wie viel ihr Mann für sie bezahlt hat. Mein Mann hat 1 Kuh und 2 Ziegen bezahlt. Nein, meiner hat 4 Kühe bezahlt. Meiner 5. Und dann stell dir meine Frau Sarah zwischen ihnen allen vor und dass ihr Vater für sie nur 1 Kuh bekommen hat. Wie würde sie sich fühlen? Nein, das könnte ich meiner Sarah nicht antun, sagte Johnny. Du hast das also getan, um deine Frau glücklich zu machen, fragte ihn der Urlauber. Ich wollte, dass Sarah glücklich ist. Viele Dinge können eine Frau verändern. Dinge, die im Inneren geschehen, ebenso wie äußerliche Dinge. Aber was am meisten ausmacht, ist, was sie über sich selbst denkt. Noch auf der anderen Insel dachte Sarah, sie sei gar nichts wert. Jetzt weiß sie, dass sie mehr wert ist als jede andere Frau hier auf den Inseln. Sie sieht sich in einem völlig anderen Licht. Als sie das erkannte, wuchsen ihre Zuversicht und ihr Selbstwert und hatten eine derartige Wirkung, dass sie heute eine andere Person ist, weil sie ihren wahren Wert erkannt hatte. Wenn wir über Sarahs Veränderung und deren Auslöser nachdenken, müssen wir innehalten und auch darüber nachdenken, dass Gott viel mehr als 8 Kühe für dich und mich bezahlt hat. Es ist an der Zeit, dass wir zur vollen Erkenntnis über den Preis kommen, den Gott für uns bezahlt hat, damit wir sein Eigentum sind. Jesus ist Gott im Fleisch. Es ist das wahre Leben Gottes in Jesus, das für dich und mich, die Gläubigen, bezahlt wurde. Was für ein gewaltiger Preis. Ja, aber welchen Wert hast du für Gott? Er hat offenbar angenommen, dass du den Preis wert bist, den er bezahlt hat. Gott findet, du bist den Preis wert. Du hast einen hohen Wert. So hoch, dass Gott das Leben seines Sohnes gegeben hat, damit du sein bist. Gott legt den Wert der Menschen gemäß dem Preis fest, den er für die verlorene Menschheit bezahlt hat, das Leben und das Blut seines Sohnes. Es ist an der Zeit, dass du tief durchatmest und deinen Kopf hebst. Du bist viel mehr wert als 8 Kühe. Du bist offensichtlich das kostbarste und wunderbarste Wesen in diesem geschaffenen Universum. Als Sarah verstand, dass sie viel mehr wert war als alle anderen Frauen, veränderte sie ihre Sichtweise über sich selbst und wurde anders.
Du musst mit Augen der Erkenntnis den Wert erkennen, den du für Gott hast, dass er so viel bezahlt hat. Du musst dich anders verhalten. Du musst nicht mehr verdammt und dich nicht mehr verdammt und minderwertig fühlen. Im Gegenteil, du solltest den großen Wert, der in dir wohnt, erkennen und dich gut damit fühlen. Wir können stolz darauf sein, wer wir sind, wer unser Vater ist und was er getan hat. Selbst nachdem Gott einen solchen Preis bezahlt hat, der uns unseren Wert erkennen lässt, bestand noch die Möglichkeit, dass niemand auf Gottes Erlösungswerk antwortete. Gott wusste, dass es trotz eines derartigen Preises möglich ist, dass seine Tat vergeblich war. Jesus ist in dein Leben gekommen und er hat den höchsten Preis bezahlt, den jemand bezahlen kann. Er bezahlte mit seinem Leben, mit seinem Blut, damit du und ich frei werden können. Der Kain, der ging immer mit gesenktem Kopf. Er wollte seine eigene Religion. Weißt du, es gibt Gemeindeordnungen, Ordnungen, in denen Gemeinden dann auch leben. Und wenn jemand in die Gemeinde kommt, sagt er, schön, Sie kennenzulernen, ich will darin auch mitwachsen mit euch anderen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich will diese Gemeindeordnung nicht. Ich will leben, wie ich will. Studieren will ich, wie ich will. Kurse machen will ich, wie ich will. Ich brauche das nicht. Ich weiß schon alles. Ich bin schon klüger. Ich bin ohne euer Studium schon so klug wie ihr. Gibt es. Aber diese Menschen, deren Leben ist zum Scheitern verurteilt. Die können nicht wachsen. Die sind auf dem Weg Stufe Untergang. Sie ruinieren sich selber. Aber zu wissen, ich brauche den anderen, ich brauche auch die Gemeinschaft, ich brauche diese Beziehung. Kain sagte, ich brauche das Opfer nicht. Gott hat gesagt, nimm die vorübergehende Bedeckung der Schuld durch Blut. Und der Abel geht her und er opfert Blutopfer. Tiere werden geschlachtet, er opfert sie. Kain sagt, nee, das mache ich nicht. Der Kain sagt, ich weiß das alles, meine Eltern haben mir das gesagt, aber ich brauche das nicht. Ich werde Früchte opfern. Er wollte nicht, dass Gottes Rat und Gottes Schutz, das wollte er. Nein, aber er erlebte keine Gebetserhörung, er erlebte keine Führung. Bei ihm war der Segen nicht im Haus. Und deshalb ging er miesegrimmig durch die Welt. Und weißt du, Gott gibt diesen Kain nicht auf. Weißt du, was Gott macht? Gott kommt eines Tages zum Kain und sagt, Kain, hör mal zu. Warum senkst du dein Haupt? Warum gehst du immer mit der Schnute nach unten? Bist du im Guten? Wenn du gut im Guten wärst, wenn du das Gute tun würdest, dann würdest du dein Angesicht erheben. Dann könntest du frei nach vorne schauen und auch frei anderen begegnen und sie anschauen. Aber bist du nicht im Guten, sagt Gott, dann habe ich eine Lösung für dich. In unserer Übersetzung steht deswegen, bist du nicht im Guten, dann lauert die Sünde vor der Tür. Weißt du, die Sünde war gar nicht vor der Tür beim Kain, die war innen drin. Aber interessanterweise im Griechischen, das hebräische Wort für Sünde und Sündopfer ist das gleiche. Und was Gott sagt, bist du nicht im Guten, da hatten wahrscheinlich Gott selber oder sein Bruder oder die Eltern, wer auch immer es war, die sind hergegangen vor seiner Haustür, haben den Pflock in die Erde gehauen und haben dort ein Tier angeboten, ein Lamm angebunden. Sie haben gesagt, Kain, du kannst mit Gott in Ordnung kommen. Du musst mit deinem Dickkopf aufhören. Komm, geh auf Gottes Schutzangebot ein. Und Gott sagt, Kain, bist du nicht im Guten, vor deiner Tür das Sündopfer lagert. Wörtlich heißt es, vor deiner Tür das Sündopfer ein Lagernder. So der hebräische Text. Das Sündopfer lagert vor der Tür. Du herrsche über sie. Bei uns steht ja, lauert die Sünde vor der Tür. Du herrsche über sie. Also kämpfe schon mal wieder. Aber es steht ja nicht geschrieben. Vor deiner Tür, dass ein Sündopfer ein Lagernder. Unser hebräischer Rabbi am theologischen Seminar, der hat gesagt, das steht vor deiner Tür, das Sündopfer ein Lagernder. Du herrsche in ihm. Wenn du dieses Sündopfer für dich beanspruchst, wirst du in Herrschaft kommen und wirst nicht mehr mit der Schnute nach unten durch diese Welt laufen müssen. Herrsche in diesem Christus. Und Gott sagt, du kannst in Christus herrschen. Da sagen Leute, ich brauche diesen Jesus nicht. Ich muss sie nicht in mein Leben aufnehmen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Entschuldige bitte, selig nicht. Wenn du nach deiner Fasson gehen willst, dann wirst du nicht selig, sondern verdammt werden. Eigentlich bist du ja schon verdammt. Denn alle, die ohne Christus sind, sind schon verdammt. Hallo? So, verstehst du? Aber hier, du herrsche in ihm. Und die Bibel sagt, wir herrschen in Christus. Und der in uns ist größer als der, der in der Welt ist. Wir herrschen mit ihm jetzt in diesem Leben, steht geschrieben. Hast du das in deiner Bibel schon entdeckt? Wir herrschen mit Christus. Oh. Jesus ist gekommen. Jesus, du hast ihn zu deinem Herrn gemacht. Du bist von neuem geboren worden. Weißt du, was jetzt passiert ist? Du bist jetzt Gottes Gerechtigkeit. Das ist jetzt dein Erbe. Das hast du geschenkt gekriegt. Du kannst nichts daran rütteln. Du kannst nur einen Weg gehen. Du kannst nur eines tun, um nicht mehr Gerechtigkeit Gottes genannt zu werden. Du musst Jesus absagen und sagen, ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben. Bitte verschwinde aus meinem Leben. Dann hörst du auf, Gottes Gerechtigkeit zu sein. Aber du bist Gottes Gerechtigkeit. Das ist es, weil Christus in deinem Leben ist. Und weil Christus dich in diesen Status hineingebracht hat. Und Gott sagt, du bist jetzt im Guten. Hebe deinen Kopf hoch. Erhebe oder mach deine Schultern gerade. Gott sagt, strahle, denn du hast geerbt. Gerechtigkeit ist dir geschenkt worden. Du bist jetzt wieder Gottes Gerechtigkeit. Haben wir doch erst gelesen. Durch den einen sind wir Gottes Gerechtigkeit geworden. In Christus bist du Gottes Gerechtigkeit. Das Problem ist nur, wir sind von unserem alten Leben ohne Jesus so verkorkst und so verbogen. Und ständig mussten wir uns in unserem Leben ohne Jesus irgendwie beweisen. Da sind die Kinder, die müssen beweisen, dass sie auch wirklich gute Kinder zu ihren Eltern sind. Da ist die Frau, die beweisen muss, Mann, ich stehe wirklich zu dir. Der Mann, der beweisen muss, Frau, ja, ich stehe wirklich hinter dir. Ein Beruf, man muss schaffen und man sagt, man muss seine Ellbogen gebrauchen und sich nach oben oder nach vorne boxen. Man muss da was tun. Ständig sind wir gefordert, leiste, tue, vollbringe. Pass auf, dass du nicht als Niete dastehst. Und wenn, dann wirst du gemobbt oder sonstige Dinge geschehen, die... Stell, wir sind es gewohnt. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Jetzt werden wir Gottes Gerechtigkeit. Alles wird geschenkt. Und wir meinen, jetzt müssen wir weiter boxen. Hallo, wenn du zu Jesus kommst, bist du aus dem Boxverein ausgetreten. Ich spreche vor allem von dem religiösen Boxverein. Da bist du ausgetreten. Du bist jetzt Gottes Gerechtigkeit. Stell dir mal vor, du bekommst irgendwie die Tage, einen Anruf oder ein Schreiben deines Notars oder Rechtsanwalt. Und in diesem Schreiben wird dir mitgeteilt, sehr geehrter Herr sowieso, sehr geehrte Frau sowieso, hier auf diesem Wege möchte ich Ihnen mitteilen, dass Sie geerbt haben. Sie haben so und so viele Millionen geerbt. Gratulation, Sie sind jetzt Millionär. Ja, was meinst du, wenn du dieses Schreiben kriegst, du würdest doch erstmal gucken und sagen, entschuldige, darf es mal so sagen, da verarscht mich einer. Und denkst du in dem Moment schon wie ein Millionär? Nein, nein, viele Leute können mit Millionen gar nicht umgehen. Denken wir an die ganzen Lotto-Tipper, die auch Millionen gewonnen haben. Die sind hinterher innerhalb kurzer Zeit ärmer, als sie vorher waren mit dem Job. Sie wissen nicht damit umzugehen, sie wissen nicht darin zu leben. Aber stell dir vor, was dir geschehen ist durch Jesus. Du hast mehr als eine Million bekommen. Du bist mehr als ein Millionär. Du bist jetzt Gerechtigkeit Gottes. Und das ist dir geschenkt worden. Nur wissen wir jetzt nicht, wie gehen wir damit um. Das müssen wir jetzt lernen. Und dann meinen wir, jetzt müssen wir Gott beweisen. Ich beweise dir Gott, dass ich deine Gerechtigkeit bin. Ich kneife die Zähne, beiß die Zähne zusammen und ich laufe her, ja. Du sollst sehen, wie ernsthaft ich es meine. Ich gebe auch meinen Zehnten her. Siehst du meine Ernsthaftigkeit? Außerdem fluche ich nie, Herr. Siehst du, wie ernst ich es meine? Zu meiner Frau bin ich immer wirklich der Prinz. Bis die Frau kommt und was anderes erzählt. Naja gut, wie auch immer. Ich bin der Prinz. Und dann, wir meinen, wir müssen uns präsentieren, darstellen. Aber nein, Gott sagt, du musst das nicht. Du kannst durch die Welt gehen und sagen, ich bin jetzt Gottes Gerechtigkeit, denn du bist es. Es ist dir umsonst gegeben. Gott sagt, wir sind eine Pflanzung der Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt, jetzt sind wir Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt werden du und ich, wir sind eine Pflanzung Gottes. Die Pflanzung unseres Herrn. Wir sind dieser Baum der Gerechtigkeit. Und weißt du, was die Bibel sagt? An diesem Baum werden jetzt Früchte wachsen. Hallo? Was sagst du? Ich habe mir gleich gedacht, da ist ein Haken und dann sitze ich wieder als Früchtchen da. Nein, nein, davon sprechen wir nicht. An diesem Baum der Gerechtigkeit. Darf ich mal, wer gehört schon zu Jesus heute Abend? Der sagt, ich bin wiedergeboren, ich gehöre ihm. Okay, dann bist du Gottes Gerechtigkeit. Hast du das mit mir erst gelesen und gehört? Du bist jetzt Gottes Gerechtigkeit. Hat Gott jetzt recht oder ist Gott ein Lump, der da lügt? Bist du Gottes Gerechtigkeit? Dann sagst deinem Nachbarn mal, du, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Wenn dein Ehepartner neben dir sitzt, sagt, Schatzi, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Schatzi, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Wenn dein Schatz jetzt sagt, naja, das will ich auch mal sehen, dann weißt du, dass Schatzi nicht Gerechtigkeit verstanden hat. Denn du bist Gottes Gerechtigkeit, selbst wenn du Fehler machst. Du bist Gottes und bleibst Gottes Gerechtigkeit, sogar wenn du sündigst. Solange du Jesus Christus in deinem Leben hast, bist du Gottes Gerechtigkeit. Ich sagte schon erst, du kannst nur rauskommen aus diesem Status Gottes Gerechtigkeit zu sehen, indem du Jesus aus deinem Leben schmeißt. Das ist dir geschenkt worden. Du musst das mal tief verstehen. Paulus sagt, deshalb sagt ja Paulus, da werden ja manche Leute kommen und sagen, dann lass uns doch einfach drauf lossündigen, wenn wir sowieso Gottes Gerechtigkeit sind. Paulus sagt, warum sollte ich das tun? Ich habe doch jetzt was viel Schöneres kennengelernt. Die Sünde hat mich doch versklavt. Die hat mich doch in Kerker und Abhängigkeit gebracht. Nein, das will ich nicht. Ich will jetzt in Gerechtigkeit leben. Und er lebt in Gerechtigkeit. Verstehst du? Diese Dinge musst du verstehen. Aber zu der Frucht der Gerechtigkeit. Der Baum, also du, bist Gerechtigkeit Gottes. Und dieser Baum, du, bringt Früchte der Gerechtigkeit. Beachte, Jesus wirkt diese Früchte der Gerechtigkeit. Jesus bringt die Früchte der Gerechtigkeit in dir hervor. Du kannst strampeln, so viel du willst. Du kannst die Weinreben-Passage aus Johannes 15 vorwärts und rückwärts auswendig sagen. Dir wird dadurch nicht geholfen. Denn die Frucht bewirkt Jesus. Du sagst, kann ja jeder Baum, ich zeige euch das gleich. Selbst wenn du sündigst, bist du immer noch Gottes Gerechtigkeit, solange du in Christus bleibst. Aber warum sollten wir freiwillig sündigen? In Christus bist du ein guter Baum, der gute Frucht bringt. Was sagt Jesus? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Hallo, meine Früchtchen. Jeder Baum bringt gute Früchte hervor. Und jetzt, ja, ich streng mich auch an, da muss Frucht sichtbar werden. Hey, du musst mal in meinen Hof jetzt kommen. Dieses Jahr habe ich nicht so zurückgeschnitten. Aber weißt du, der ganze Hof, alles ist mit Weinranken voll. Und weißt du, an diesen Reben, es hängt brechend voll. Wenn jemand bei uns in den Hof kommt, weißt du, das hebt die ganze Baustellensituation irgendwie ein bisschen auf und was da so abgestellt ist. Die Leute, wie man das auch wirklich tun sollte, heben ihren Blick nach oben. Und dann schauen sie, wow, da sind aber viele Trauben. Da sind aber viele Trauben. Herbert, wie werden die blau oder was? Das soll ich sein, weißt du? Diese ganze Passage, die werden alle so hellgelb. Diese werden blau, die wieder hellgelb. Also ich weiß ja, welche Rebe was hervorbringt, welcher Weinstock welches hervorbringt. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber wie kam es zu dieser Frucht an diesen Reben? Wie kam es dazu? Ich kann es euch sagen. Ich habe nämlich mein Büro direkt nebenan. Die haben den ganzen Frühling, haben die Reben gezappelt. Und sie haben getobt. Und sie haben gesagt, bitte Frucht, 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 Frucht. Sie schrien und die eine sagt, du nimmst mir das Licht weg, da werde ich nicht so groß. Ein Gezanke in meinem Hof, dass du sagst, komm, fliehen wir in die Gemeinde. Hoffentlich zankt da keiner rum. Okay. Also, nein. Sie wachsen einfach. Die Frucht kommt hervor. Sie kommt ganz einfach hervor. Es wächst. Es wächst. Und das ist, jetzt guck mal, jetzt bist du der Baum der Gerechtigkeit. Du bist der gute Baum. Und der gute Baum, sagt Jesus, bringt gute Früchte hervor. Und nun, horch, das lesen wir dann abschließend nochmal 3 Verse. Falls ihr mich nicht reizt, weiterzugehen. Ich bemühe mich. Epheser 4, 24. Und den neuen Menschen habt ihr angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, oder wörtlich heißt es, habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Also, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Der alte Mensch war der gottlose Mensch, der Mensch der Sünde. Richtig? Jetzt haben wir Christus angezogen, die also Christus aufgenommen haben, die und in Christus getauft wurden, die haben Christus angezogen. Galaterbrief. So, wir sind also in Christus und wir haben jetzt Christus um uns und wir sind umkleidet mit Gerechtigkeit. Und 2. Korinther 9, Vers 10 sagt, der aber Samen darreicht, 2. Korinther 9, Vers 10, der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren. Und dann wird er Folgendes tun, die Früchte eurer Gerechtigkeit wird er wachsen lassen. Hallo? Steht da was von deinem Einsatz? Nein, Jesus hat gesagt, bleibt in mir und ihr bringt viel Frucht. Lasst uns einfach mit Jesus durch diesen Alltag gehen. Lasst uns mit Jesus leben. Und er heißt es, er wirkt, mehrt die Früchte der Gerechtigkeit in uns. Beachte, er macht das. Hallo? Hallo, er. Nicht er hier vorne. Nicht du da drüben. Er, unser Herr, er macht das. Er. Steht das bei dir so? Hallo? Ich will, dass du das aufnimmst. Ich will, dass du das lutscht wie ein leckeres Eis. Ich will, dass du das trinkst wie Cola ist ja nicht so gesund. Also wie deine leckere Cola. Oder wie dein Energy Drink. Nein, du musst nicht Energy trinken, um Flügel zu bekommen. Wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du in die himmlischen Örter versetzt. Und zwar kostenlos und brauchst nicht mal Flügel dafür. Die Früchte eurer Gerechtigkeit wird er wachsen lassen. Letzter Vers, Philipper 1, 11. Ich habe hier nur Auszüge. Lest mal weiter selber in der Bibel, was alles da steht. Philipper 1, 11. Dass ihr erfüllt mit der, ihr seid erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Hallo, hast du mir zugehört? Ihr seid erfüllt mit der Frucht oder werden erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Wir sind ein Baum der Gerechtigkeit. Und dieser Baum bringt jetzt Früchte hervor. Und diese Frucht, die guten Werke, all das bewirkt Jesus in uns. Er hat sie sogar schon vorbereitet, vor Grundlegung der Welt, sodass wir nur einfach darin laufen müssen. Hebräerbrief, stimmt? So, also, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Du wirkst nicht die Frucht der Gerechtigkeit. Du kriegst das nicht hin. Du und ich, wir sind nicht schlau genug, um das hinzukriegen, um Frucht der Gerechtigkeit zu bekommen. Das muss ein Höherer tun. Und deshalb hat er das auch übernommen. Er wirkt in dir und mir die Frucht der Gerechtigkeit. Habt ihr das verstanden? Hallo, können wir nicht in Zukunft wie die Sarah durch das Haus Gottes gehen? Mit strahlendem Gesicht zu wissen, für mich wurde mehr bezahlt als 8 Kühe. Ich bin mehr wert als 8 Kühe. Der Sohn des Himmels starb für mich. Der Preis war ihm nicht zu hoch. Er sagt, dafür bezahle ich. Du bist mir so wertvoll. Wenn Sarah nach dem Kaufpreis von 8 Kühen ein veränderter Mensch wird, wie sollten wir erstmal uns erfreuen in dem Geschenk der Gerechtigkeit, in unserem Erbe der Gerechtigkeit und mit erhobenem Angesicht durch diese Welt gehen? Weißt du, der Teufel kommt und will dich niedermachen, dass du gering bist. Und ich sage, ja, ja, der Teufel hat recht. Nein, er hat nicht recht. Er hat nur recht in deinem Leben, wenn du ihm recht gibst. Weißt du, du kannst Entschuldige bitte, du kannst frech, wenn der Teufel zu dir kommt, du kannst frech da stehen und sagen, weiche, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Oh, du machst noch viele Fehler, aber ich bin Gottes Gerechtigkeit. Du warst da gerade unfreundlich, aber ich bin Gottes Gerechtigkeit. Du hast deinen Zehnten nicht treu gegeben, aber ich bin Gottes Gerechtigkeit. Hallo, Gerechtigkeit kriegst du nicht aufgrund einer Tat, sondern nur aufgrund der Tat Jesu. Fällt das so rein? Ich hoffe, dass das muss Lebensstil werden. Das muss Lebensstil werden. Du wachst morgens aus dem Bett auf, hast deinem Wecker eine geklebt, weil er dich schon wieder so früh geweckt hat. Du sagst, nein, nicht schon wieder. Bist du dann noch Gottes Gerechtigkeit? Ja, weil es ein Geschenk ist. Hast du Geschenk gekriegt. Du kannst dieses Geschenk nur loswerden, indem du Christus aus deinem Leben schmeißt. Wer möchte heute Abend Christus aus seinem Leben schmeißen? Dann wirst du es nicht mehr los. Du bleibst Gottes Gerechtigkeit. Ich will auch nicht sagen, tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Ich freue mich, dir das sagen zu dürfen. Du bist und bleibst Gottes Gerechtigkeit. Hey, welch ein Geschenk. Und da kannst du aufrichten, Hauptes geben. Da musst du nicht wie Kain durch die Gegend gehen. Und bist du nicht im Guten, wenn du meinst, du musst deine eigenen Machenschaften führen, du musst dein eigenes Leben führen, du musst, alle sollen nach meiner Pfeife tanzen, ja, dann hast du ein Problem und dann gehst du bald so, weil vielleicht manche gar nicht mehr so freundlich sind, die noch nicht begriffen haben, was Gerechtigkeit und Friede mit Gott bedeutet. Und dann gehst du so durch die Gegend, keiner mag mich. Hey, das sind Opfer vor der Tür. Es ist ja sogar in deinem Herzen, es ist da. Bekenn doch einfach deine bockigen Sünden und dein bockiges Verhalten. Der Herr vergibt dir, er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit und dann kannst du den Kopf wieder nach oben tun. Aber bitte nicht die Nase so hoch, dass es reinregnet. Aber du kannst den Kopf nach oben tun. Du kannst fröhlich durch diese Welt gehen. Du machst Fehler? Ja, du bist trotz Gerechtigkeit. Du hast Fehler gemacht in der Erziehung deiner Kinder, trotzdem bist du Gottes Gerechtigkeit. Egal, was du getan hast, was geschehen ist, jemand hat schon dafür bezahlt. Er sagt, deine Schuld. Egal, wenn du heute Abend herkommst und mich umbringst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus hat das schon bezahlt. Und wenn du das bekennst und du Buße tust darüber, dann wird der Herr dir vergeben, dass du seinen treuen Diener umgebracht hast. Aber mit meiner Frau musst du das extra regeln. Und mit dem Staatsanwalt auch. Aber von Gottes Seite ist dir vergeben. Es ist nämlich schon bezahlt. Hallo? Es ist bezahlt. Es ist alles bezahlt. Und alles ist euer, weil ihr zu Christus gehört. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Ist das nicht super? Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Geschenkt. Mehr wert als 8 Kühe. Sag deinem Nachbarn, du, ich bin mehr wert als 8 Kühe. Halleluja. Vater Gott, mein lieber Vater, ich habe eine Bitte und einen Wunsch. Heiliger Geist, dass du das tief in jedes Herz, in alle Gedanken hineinschreibst. Schreibe es in die Gedanken und in die Herzen, dass wir Gottes Gerechtigkeit, und zwar bleibend Gottes Gerechtigkeit sind, durch Christus Jesus, unseren Herrn. Schreib es in unser Herzen, schreib es in unsere Gedanken, im Alltag, dass wir durch diese Welt gehen in dem Bewusstsein, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Selbst wenn du Schulden gemacht hast und sagst, Mensch, wie konnte ich nur so dämlich sein und so viel Schulden machen? Da bist du vielleicht irgendwie als Christ unweise gewesen, aber du bist immer noch Gottes Gerechtigkeit. Und der, der dir die Gerechtigkeit geschenkt hat, wird dir auch helfen, wie du aus deinem Dilemma rauskommst. Hallo? Er ist nämlich auch dein Versorger, er ist nämlich dein Helfer. Und in den Finanzsachen ist er auch der Experte. In Erlösungsfragen der Experte. In Heilung, was Gesundheit anbetrifft, der Experte. In Erziehung, der Experte. Geschenkt hat er uns das Kleid der Gerechtigkeit. Gepflanzt als Pflanzung, als Baum der Gerechtigkeit. Und jetzt lass uns mit Jesus leben, mit ihm Gemeinschaft haben
Und er wirkt und bringt hervor die Früchte der Gerechtigkeit. Dieser Baum, wie meine Trauben im Hof, auf einmal hängen da lauter Früchtchen dran. Du, die Frucht wird kommen, bleib einfach nur bei Jesus und hör auf, so viel rumzustrampeln. Hallo? Hör auf, rumzustrampeln. Jemand hat es dir schon geschenkt. Amen? Halleluja. Gott segne uns und Herr, mach es fest in unseren Herzen, dass wir es verstehen und nie wieder loslassen, nie wieder loslassen, dass wir wissen, wir sind dauerhaft Gottes Gerechtigkeit. Dauerhaft Gottes Gerechtigkeit. Sag deinem Nachbarn, ich bin dauerhaft Gottes Gerechtigkeit.